HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam.
Gepriesen sei der Herr, dass er mich heute hier sein lässt.
Vegianu lazman haze.
Ipitalishme.
Wir haben die anderen Häftlinge gefragt, wann wir freigelassen werden. Die Alten haben nur gelacht und gesagt, seht ihr diese Schornsteine? Durch diese Schornsteine kommt man frei. Es gibt keinen anderen Weg.
Täglich beschäftigt mich das Thema. Warum hat man meine Eltern umgebracht? Das waren gute Menschen.
Von den ersten Tagen in Auschwitz habe ich mir vorgenommen, wenn du das überlebst, das musst du dem Volk sagen. Das ahnt keiner, was Menschen imstande sind, anderen anzutun.
Never.
Ich wollte nie Rache.
For revenge, it's Rache.
Ja, man fragt, wie können Sie nach allem, was Sie erlebt haben, ein Leben machen? Was ich Ihnen sage, es hilft mir auch, dass ich darüber sprechen kann.
Am Montag vor 75 Jahren erreichte die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz in Polen. Der Tag der Befreiung für die wenigen Überlebenden des größten Vernichtungslagers der Nazi ist heute der internationale Holocaust-Gedenktag. Aber Gedenken und eine Wiederkehr des Faschismus zu verhindern sind nicht die einzigen Aufgaben, die uns Auschwitz hinterlassen hat. Auch das Überleben ist bis heute eine immer neue Aufgabe. Auch die Kinder und Enkel von Überlebenden traumatischer Ereignisse können noch unter den Traumata ihrer Eltern und Großeltern leiden. Das Trauma vererbt sich. Umso wichtiger die Überlebenspsychologie des österreichischen Neurologen Viktor Frankl, der selbst 4 Konzentrationslager überlebt hatte. Er hat danach versucht, den Überlebenden dabei zu helfen, wieder nach vorne zu schauen. Aus seinen therapeutischen Ansätzen hat sich dann auch die Resilienzforschung entwickelt. So ging die Geschichte von Auschwitz nach der Befreiung weiter und sie wird auch niemals enden. Überleben, 75 Jahre nach Auschwitz, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben.
Es gab in Auschwitz keine Vögel. Ich weiß nicht, was die Vögel aus Auschwitz vertrieben hat. Und ich habe dann ganz intensiv aufgepasst. Früh morgens um 5 Uhr, wenn der Gong war, aber kein Vogel war zu hören. Totenstille.
Wir sind in Wien 1942. In Österreich sind die Nazis seit 4 Jahren an der Macht und Hitlers Ansprache auf dem Heldenplatz war von zigtausenden von Menschen bejubelt worden. Und die Synagogen brannten und Juden und politische Gegner der Nazis wurden verfolgt, eingesperrt und deportiert. Der Mann, dessen Geschichte wir erzählen, ist Kommunist. Er ist der Kopf einer Widerstandsgruppe. In unserer Geschichte heißt er Heiner Rossek. Wenn er die Sätze hören könnte, die heute laut und öffentlich von AfD-Leuten gesagt werden, zum Beispiel, wenn wir kommen, dann wird wieder Politik für das Volk gemacht, dann wird aufgeräumt, dann würde er sagen, passt auf die Sprache auf. So fängt es an. Am Abend des 9. September 1942, einem Donnerstag, wurde er auf Transport geschickt. Ein langer Zug mit vielen Waggons und 1860 Menschen. In seinem Pass 2 Buchstaben, R.U. Rückkehr unerwünscht. Arbeit macht frei. Am 11. September 1942 wurden sie durch das Tor getrieben. Männer in schwarzen Uniformen kläfften Befehle und schlugen mit Knüppeln auf die Neuen ein. Heiner hatte schnell begriffen, dass Schreien und Prügeln eine Taktik ist, Menschen völlig konfus zu machen, er sagte sich. Reiß die Augen auf, kapier die Struktur. Auf der Lagerstraße standen Menschen in gestreiften Pyjamas, stramm wie Soldaten beim Appell. Die Hände an die Hosennaht gepresst, die Augen aus Glas. Blicklos. Was ist das für ein Ort, an dem die Toten wie Abfallhaufen auf der Straße liegen. Er hat in Auschwitz 792 Tage überlebt. An einem Ort, an dem man jeden Tag, in jedem Augenblick sterben kann, sind 2 Jahre und 2 Monate eine Ewigkeit.
Und ich habe also nach dem Krieg jede Nacht von Auschwitz geträumt. All das hat mich, also jede Nacht hat mich das gequält und ich habe jede Nacht zu schreien angefangen.
Heiner erträgt kein Jahr, in dem er nicht nach Polen fahren kann, seine Kameraden besuchen, die überlebt haben wie er. Heiner hat im Lager Fleckfieber überlebt, Typhus, Tuberkulose. Er hat 2 Herzinfarkte hinter sich, ihn quält Atemnot. Er hat Asthma, er raucht Kette. Aber wenn es darum geht, von Auschwitz zu erzählen, sagt er, dann stehe ich auch von den Toten auf.
Das war ein kurzer Zusammenschnitt aus der Performance des Bassisten Gregor Brammel mit der Schriftstellerin Monika Held. Die Musiklesung beruht auf ihrem Roman »Der Schrecken verliert sich vor Ort«, der die Schwierigkeiten des Überlebens und einer Liebe nach Auschwitz schildert. Die beiden treten zurzeit in hessischen Schulen mit ihrem Stück auf. Eine ausführliche Fassung senden wir in HR2 Kultur am Samstag, also morgen, nach den 18 Uhr Nachrichten. Und live erleben kann man die beiden mit dem ganzen Stück am 28. Januar, am Abend nach dem Holocaust-Gedenktag in Frankfurt in der Fabrik Sachsenhausen. Live erlebt hat auch der Bundespräsident in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel, was es bedeutet, den Holocaust überlebt zu haben.
Es ist sehr still in der großen Runde mit dem Bundespräsidenten und Überlebenden des Holocaust, als die alten Menschen erzählen.
Shmi Zindel Menachem, Yelid Mizrach Polin.
Zendel Menachem zum Beispiel, der 80 Verwandte im Holocaust verlor. Nur die Mutter blieb ihm.
Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, Zarfat, Dachau.
Der 102-jährige Elias Feinsilber, der 10 Nazi-Lager überlebte, 5 davon Vernichtungslager, und der mit Blick auf seine 21 Enkel und 7 Urenkel sagt, das ist unsere Rache an den Nazis, dass wir jetzt in 4. Generation hier in Israel leben. Die 92-jährige Giselle Zichowitz, die das Vernichtungslager Auschwitz und Arbeitsdienst überlebte, die sagt, dass sie sich an alles aus diesen schrecklichen Jahren erinnert, dass sie unter anderem die eisige Kälte nie vergessen wird.
Ich kann jetzt nicht warm werden. Nie ist mir warm.
Also ich kann mir vorstellen, wir können uns vorstellen, dass die Gedanken an all das sowieso schwer sind, aber sie sind vielleicht besonders schwer an einem Tag, an dem wir an 75 Jahre Befreiung von Auschwitz zurückdenken.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender fragen sensibel nach und die Überlebenden erzählen gerne. Manche wollen gar nicht mehr aufhören. Dabei haben die meisten hier jahrzehntelang gar nicht über ihre Erfahrungen in der Nazi-Zeit gesprochen. Aus einem einfachen Grund, sagt Giselle Zichowitz.
Warum habe ich 44 Jahre in Amerika nie über die Shoah gesprochen? Man hat mich nicht gefragt.
Nach gut 1,5 Stunden Gespräch tritt ein nachdenklicher Bundespräsident vor die Mikrofone und mahnt eine doppelte deutsche Verantwortung an.
Nicht nur zurückzuschauen an eine schreckliche Vergangenheit, sondern die Verantwortung im Heute, auch im Eintreten gegen Antisemitismus zu erkennen.
Sabine Müller hat Frank-Walter Steinmeier nach Yad Vashem begleitet. Als erster deutscher Bundespräsident hat er dort dann auch eine Rede gehalten. Am Telefon in Frankfurt jetzt Eva Sepeci, geboren in Ungarn und von ihrer Mutter fortgeschickt in die Slowakei zum Flüchten, als die Deutschen 1944 in Ungarn einmarschierten. Autorin des autobiografischen Buches »Ein Mädchen allein auf der Flucht«. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Flucht endete in der Slowakei. Sie wurden dort festgenommen und kamen nach Auschwitz und sind morgen vor 75 Jahren von der Roten Armee befreit worden, als eines von 400 Kindern, die Auschwitz überlebt haben. Was ist der 27. Januar für Sie? Also am Montag, nicht morgen. Ich habe mich gerade verrechnet. Am Montag.
Ja, ich bin am 27. Januar von der Roten Armee in Auschwitz befreit worden. Das ist für mich die 2. Geburtstag. Ich glaube, ich bin dann noch einmal geboren, auf die Welt gekommen.
Feiern Sie das auch?
Bitte?
Feiern Sie das auch? Feiern Sie den 2. Geburtstag?
Ja, ich denke immer dann natürlich an Auschwitz. Ich feiere das. Aber ich bin sehr traurig, weil ich habe verloren meine Mutter und meinen kleinen Bruder, 4 Jahre jünger als ich, in Auschwitz.
Als Sie befreit worden sind, waren Sie 13 Jahre alt. Mit 19 haben Sie...
Nein, 12 Jahre alt.
12 Jahre, gut. Mit 19 haben Sie geheiratet, das stimmt aber, oder?
Ja.
Gut. Und später auch Kinder bekommen. Es gab also ein Weiterleben. Was war mit Auschwitz? Hat Sie das weiter begleitet?
Ich wollte darüber nicht sprechen. Es hat mich begleitet. Aber ich habe es alles verdrängt. Ich hatte Albträume, aber ich habe verdrängt, ich habe geschwiegen. Ich habe nicht gesprochen darüber, nicht mal mit meiner eigenen Familie.
Warum nicht?
Ich wollte sie nicht belasten und ich wollte ein neues Leben aufbauen. Aber ich konnte darüber nicht sprechen.
Aber Ihr Mann und Ihre Kinder wussten, dass Sie in Auschwitz waren.
Sie wussten das, aber sie haben nie gefragt. Sie wussten das, sie haben es akzeptiert, dass ich darüber nicht sprechen möchte.
Wann ist das zerbrochen, dieses Schweigen? Irgendwann haben Sie ja angefangen zu sprechen. Sie haben ja auch das Buch geschrieben. Das ist zwar erst 2011 erschienen, aber irgendwann hat es ja aufgehört mit dem Schweigen.
Ja, genau. Ich bin eingeladen worden nach Auschwitz auf die 50-jährige Gedenktag.
Also 1995.
Und erst wollte ich dann nicht noch einmal nach Auschwitz fahren. Aber dann habe ich mit meiner Töchter und dem Hessischen Rundfunk habe ich dann doch überlegt. Dann bin ich doch dahin gefahren noch einmal. Und dort hat man mich gefragt, ich soll etwas erzählen. Einen Abend mit vielen Jugendlichen haben wir in ein Zimmer gesessen, viele Jugendliche aus Deutschland. Ich sollte etwas erzählen von meiner Kindheit. Ich habe gesagt, ich habe noch nie was erzählt. Aber ich habe angefangen und ich habe erzählt. Erste Mal dort in Auschwitz. Meine zwei Töchter mit aller Jugendlichen haben am Boden gesessen, im Schneidersitz. Und es hat gesprudelt. Ich habe alles erzählt. Am Ende, meine Töchter haben die mich im Arm genommen und haben die gesagt, wir hören erst einmal jetzt deine Geschichte. Und dann bin ich, als wir zurückgekommen sind, dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Habe ich angefangen aufzuschreiben.
Also einmal haben Sie angefangen und danach haben Sie nie wieder aufgehört, heißt das?
Ja, ich habe eine Zeit aufgehört auch, weil ich konnte nicht weiterschreiben. Eines Morgens hat geschneit und ich habe den Schnee gesehen und ich war wieder in Gedanken in Auschwitz. Meine Hände haben angefangen zu wehtun, die erfrorene Hände und Füße. Und dann habe ich aufgehört, ich wollte aufhören. Aber dann hat mir meine Helferin, die Lektorin und so hat mir gesagt, bitte schreib weiter, ich helfe dir. Und dann habe ich wieder weitergemacht. Und so ist das Buch erschienen 2011, Ende Januar.
Und war dieses dann Weiterschreiben für Sie auch ein bisschen wie eine Therapie? Hat Ihnen das tatsächlich geholfen?
Ja, es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen. Ich konnte hier nie in eine Friedhof gehen. Und so habe ich alles geschrieben. Und dann hat man auch mich gebeten, dass ich soll für die Kinder in der Schule erzählen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Erst wollte ich das auch nicht, aber dann habe ich gesehen, wie wichtig das ist, dass ich das weiter vermittle für die nächste Generation.
Aber Sie haben immer noch nicht gewusst, wo Ihre Mutter, Ihr Vater und von Ihrem Vater wussten Sie, gell?
Mein Vater wusste so viel von der Rotes Kreuz damals, das nach Russland, Weißrussland gebracht worden ist und verschollen ist durch die Rotes Kreuz.
Und wann haben Sie erfahren, dass Ihre Mutter und Ihr Bruder in Auschwitz umgekommen sind?
Ich habe gewartet immer. Ich habe gedacht, vielleicht sind die nicht mit dem Transport nach Auschwitz gebracht worden. Ich konnte nicht trauern, ich konnte nicht weinen, 70 Jahre lang. Und ich habe nicht gewusst. Aber wir waren in Auschwitz mit meiner Familie auf Marsch auf Solliving. War ich mit meiner Enkeltochter, die ein Jahr vorher mit einer Gruppe war, Jugendgruppe, und hat mich gebeten, noch einmal mit der Familie nach Auschwitz zu fahren. Was ich auch nicht wollte, aber ich habe ihre Bitte nachgegeben. Dann waren wir in Auschwitz und wir sind reingegangen in eine Baracke. Ich habe mich auf der Bank hingesetzt. Und meine Enkelin wusste den Namen von meiner Mutter. Und es war jetzt schon vervollständigt, die von der ungarischen Juden aller Namen durch Israel, durch Yad Vashem. Und meine Enkelin hat nachgeschaut. Buchstabe, Diamant, Karoine, Löwi, Valeria. Und auf einmal hat sie mir gesagt, Oma, Anju, ich habe gefunden den Namen von deiner Mutter. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht, wenn ich das nicht glauben wollte. Und da hat sie gefragt, wann ist sie geboren? Sag ich, 1908. Da sagt sie, das ist sie, das kommt. Oma, steh endlich auf, es ist sie. Dann bin ich aufgestanden und ich habe gesehen, mit eigenen Augen habe ich gelesen, meine Mutter, den Namen von meiner Mutter und wo wir gewohnt haben, die Straße, alles. Und ich bin dann 5 Reihe höher gegangen und selbst habe ich entdeckt, mein kleiner Bruder, Diamant Tamás György, geboren in Budapest. Das war für mich ein schrecklicher Moment, ganz schlimm. Aber kam meine Tochter und hat gesagt, vielleicht gut so, vielleicht kannst du dich jetzt verabschieden, eine Kerze anzünden. Es war wirklich ein sehr schwerer Tag. Aber ich habe das erfahren, 2016, seit 5 Jahren jetzt schon. Seitdem kann ich trauern. Seit habe ich die Fotos, die ich nach dem Krieg zurückbekommen habe, von den Nachbarin, auf die Kommode. Und wenn ich auf die Zimmer, wenn ich nach Hause komme, ich spreche sogar mit meiner Mama. Jetzt steht sie auch vor mir hier, wo wir sprechen. Dann konnte ich trauern und weinen.
Eva Sepeschi, vielen Dank für dieses Gespräch oder für diese kleine Erinnerung. Ein Mädchen allein auf der Flucht, so heißt das Buch. Ich danke Ihnen. Überleben, 75 Jahre nach Auschwitz, der Tag in HR2 Kultur. Der spanische Schriftsteller Jorge Semprún, der als Widerstandskämpfer gegen das Franco-Regime kämpfte und dann als Mitglied der französischen Résistance von der Gestapo verhaftet wurde, kam ins KZ Buchenwald, das er überlebte. Dort hielt er am 60. Jahrestag der Befreiung des Lagers eine Rede, in der er vorwegnahm, was wir jetzt erleben, das Sterben der Zeitzeugen. Jorge Semprún forderte damals die nächste Generation auf, sich das Gedenken anzueignen und sprach damit vor allem seine Kollegen, die Schriftsteller, an.
Es stimmt, dass diese Gedenkfeier die letzte sein wird, an der Zeugen jener Erfahrung teilnehmen werden. Es wird keine unmittelbare Erinnerung mehr geben, kein direktes Zeugnis, kein lebendiges Gedächtnis. Das Erlebnis jenes Todes wird zu Ende gegangen sein. Niemand wird mehr sagen können, ja, so war es, ich war dabei. Und niemand wird unter irgendein Bild der Erinnerung den Satz schreiben, ich habe es gesehen. Niemand wird mehr in seinem sensitiven Gedächtnis den Geruch aus den Verbrennungsöfen der Krematorien haben, diesen Geruch, der die Erinnerung imprägniert und vielleicht anreizt. Niemand wird den Bewohnern von New York erklären können, dass der ekelhafte Geruch, der sich nach den Attentaten vom 11. September von den Zwillingstürmen über das ganze Stadtviertel verbreitete, genau jener der Krematoriumsöfen der Nazis war. Beim nächsten feierlichen Gedenken an die Aufdeckung und Befreiung der Nazi-Konzentrationslager wird es keine Überlebenden mehr geben, die eine Weitervermittlung der eigenen Erfahrungen leisten könnten, die hinausginge über die notwendige, aber unzureichende Arbeit der Historiker und Soziologen. Es wird nur noch Romanciers geben. Nur die Schriftsteller können, wenn sie frei beschließen, sich jene Erinnerungen anzueignen, sich also das Unvorstellbare vorzustellen, wenn sie also versuchen, die unglaubliche historische Wahrheit literarisch wahrscheinlich zu machen, nur Schriftsteller könnten die lebendige und vitale Erinnerung wieder zum Leben erwecken, das von uns Erlebte, die wir gestorben sein werden.
Noch ist es nicht ganz so weit, wie Jorge Semprún es vorhergesehen hat und wie es auch kommen wird. Noch gibt es Überlebende des Holocaust, vor allem deshalb auch, weil dort eben auch Kinder waren. Und noch ist es eine unserer Aufgaben, uns um sie zu kümmern, auch im Land der Täter. Jan-Luca Künzberg.
Auch 75 Jahre nach dem Holocaust brauchen die Zeitzeugen der Shoah intensive psychologische und soziale Betreuung. Viele sind mittlerweile sehr alt und müssen in Pflegeeinrichtungen oder zu Hause betreut werden. Das bedeutet zusätzlichen Aufwand in der Fürsorge. Und auch ihre Kinder und Kindeskinder leiden an den Folgen der Nazi-Verbrechen. Die Zahl der Betroffenen ist noch immer riesig. Nomi Staszewski, Psychodramatherapeutin und Projektleiterin von Überlebenden-Treffpunkten, sagt:
Wenn wir alleine die Zahlen aus Israel sehen, dort leben noch 220.000 Überlebende. Und wir gehen in Deutschland auch von ungefähr 30.000 bis 40.000 Überlebenden aus. Es gibt ja keine genaue Registrierung, insofern können wir das nur schätzen. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Child Survivor. Das heißt, Menschen, die als Kinder die Shoah überlebt haben und die jetzt Mitte 70 oder Mitte 80 sind und ja auch alle ein Recht darauf haben, 100 zu werden oder 120, wie man bei uns sagt. Und insofern habe ich im Moment noch nicht so das Gefühl, dass wir unsere Adressaten, mit denen wir arbeiten, so schnell loswerden.
Zu viel Fingerspitzengefühl kann man dabei gar nicht haben. Auf einer Podiumsdiskussion der Konferenz wird von einer alten Dame bei einem Treffen Überlebender erzählt. Die Organisatoren des Treffens wollten den Kaffeetisch einmal besonders eindecken, also anders als sonst. Die Frau, regelmäßig Gast der Treffen, schien bei Tisch nicht gut drauf zu sein, sagte aber, dass alles okay sei. Die Betreuer machten sich weiter Sorgen, weil sie so anders war als sonst, und schickten irgendwann den anwesenden Psychologen zu ihr. Es stellte sich dann heraus, dass die neuen Servietten, ausgelegt zum besonderen Anlass, die gleiche Farbe hatten wie der Pullover, in dem sie nach Auschwitz deportiert wurde. Solche Erinnerungen bleiben schmerzhaft. Vergessen kann aber nicht die Lösung sein, sagt Nomi Staschewski.
Vergesst es doch einfach, guckt nach vorne. Und dieser Spruch gilt eben für Überlebende nicht. Wer sich nicht erinnert, weiß nicht, wer er ist und kann daher auch keine selbstbewusste Identität schaffen. Ich denke, dass das ein Thema in der deutschen Gesellschaft ist, weil in meiner Erfahrung sich die deutsche Gesellschaft viel zu wenig mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat und deswegen auch Probleme im Umgang mit anderen hat.
Am Telefon Joachim Bauer, Arzt und Psychoanalytiker, Professor für Psychoneuroimmunologie in Freiburg und Autor unter anderem des Buches »Das Gedächtnis des Körpers«. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wissen heute, auch durch Ihre Forschung, dass der Körper nichts vergisst, was ihm im Laufe des Lebens angetan wurde, Positives wie Negatives, alles hat Auswirkungen. Und wir wissen, und darum geht es jetzt, dass die Eltern ihre Erlebnisse über die Gene an ihre Nachkommen weitergeben. Wie funktioniert das?
Ja, wir unterscheiden bei den Genen, bei unserem Erbgut, die eigentlichen Gene, den Text, den diese Gene tragen. Und wir wissen, dass es aber auch noch einen zweiten Mechanismus gibt, der die Ablesbarkeit der Gene betrifft. Und wir wissen, dass schwere traumatische Erfahrungen, Schrecken, Gewalt, was Menschen erlebt haben, zwar nicht den Text der Gene verändern können, aber die Ablesbarkeit der Gene kann verändert werden. Und diese veränderte Ablesbarkeit kann auch an die Kinder derjenigen, die den Schrecken und die Gewalt erlebt haben, weitergegeben werden. Das heißt, wenn wir Menschen uns untereinander Schrecken, Gewalt, Folter, Hunger und so weiter, Kriege zufügen, wenn wir uns also Böses tun, dann hat es nicht nur für die direkt Betroffenen Folgen, sondern kann auch die Generation danach, ja sogar die Enkelgeneration, noch belasten.
Ich glaube, das ist ein sehr altes Wissen der Menschen. In der Odyssee lässt sich nachlesen, dass Odysseus gesagt haben soll, man möge auch die Kinder der Trojaner töten, weil sonst die Rache am Leben bleibt. Und in der Bibel steht, dass die Strafe Gottes auch über das zweite und dritte Glied kommen werde. Also irgendwie wussten wir das schon früher, ne?
Genau, das war sozusagen eine Intuition, die man früher schon hatte und die wir mit der modernen Genetik jetzt auch bestätigen können. Wir haben ja heute diesen Jahrestag der Befreiung von Auschwitz und wenn heute manche Zeitgenossen sagen, ja, wir wollen daran nicht mehr erinnert werden, wir wollen davon nicht mehr reden, dann ist es im Widerspruch zu dem, was da wirklich passiert ist, nämlich die Schrecken, diese furchtbaren Dinge, die da passiert sind in den Konzentrationslagern, die haben ihre Spuren im Erbgut der Menschen hinterlassen. Und die Nachfahren der Betroffenen leiden zum Teil heute noch an einem erhöhten Risiko, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen zu erleben.
Kann man das nachweisen? Also was das konkret für die Nachkommen, die direkten Nachkommen bedeutet, wenn ihre Eltern ein tiefgreifendes, traumatisches Erlebnis hatten, wie das eben auch Auschwitz war?
Also eine der schlimmsten Folgen von traumatischen Erlebnissen ist ja die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Das bedeutet, dass die betroffenen Personen das erlebte Trauma immer wieder erleben. Also dass es im Alltag plötzlich wieder einschießt, so als würde sich das wiederholen. Dass sie nachts in Albträumen wach werden. Das ist eine massive, das Alltagsleben eines Menschen fürchterlich belastende Störung. Und wir wissen, dass die Kinder von Menschen, die den Holocaust überlebt haben, dass die ein erhöhtes Risiko, eine erhöhte Prävalenz, sagt man da. Also es kommt einfach bei diesen Kindern in einer erhöhten Zahl zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass israelische Soldaten, die am Yom Kippur-Krieg teilgenommen haben, dann ein erhöhtes Risiko haben, durch diese Erlebnisse im Krieg eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, wenn ihre Eltern Holocaust-Überlebende waren. Also daran sehen wir, dass diese Verwundbarkeit weitergegeben wird in die zweite und, wie wir wissen, auch in die dritte Generation.
Das heißt, die Auschwitz-Überlebenden, die nach dem Krieg erstmal zumindest nichts erzählt haben, weil sie zum Beispiel ihre Kinder schützen wollten, die haben sich ganz vergeblich alleine damit herumgequält.
Ja, wer ein Trauma erlebt hat, spricht nicht gerne darüber. Also entgegen dem, was man manchmal an so Stammtischen hört, dass Menschen, die Fürchterliches erlebt haben, dann damit hausieren gehen, davon kann überhaupt keine Rede sein, sondern wir wissen aus der Traumamedizin, wir wissen, dass diese Menschen darüber oft jahrelang, jahrzehntelang nicht sprechen können, weil der Schmerz wäre zu groß, darüber zu sprechen. Das muss abgespalten werden. Und oft braucht es dann 2, 3 oder noch mehr Jahrzehnte, bis dann oft im Alter, wenn sozusagen die Widerstandskraft ein Stückchen nachlässt, dass dann die Menschen sagen, nein, bevor ich also aus dem Leben scheide, möchte ich darüber mit irgendjemandem sprechen können.
Wie können denn die Nachkommen diesem epigenetischen Erbe, also den Genen, die da verändert, weitergegeben worden sind von ihren Eltern, von den Großeltern, wie können die Nachkommen dem entkommen oder können sie dem gar nicht entkommen? Prägt uns das dann über Generationen?
Das ist natürlich jetzt eine Frage, die die Menschheit betrifft. Wir müssen uns gegenseitig Gutes tun. Wir müssen Gewalt vermeiden. Wir müssen denen, die Gewalt erlebt haben, helfen, sie unterstützen, ihnen wieder das Gefühl geben, dass wir wieder eine sichere Welt für sie herstellen können. Das ist eigentlich das, was auch in der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung gemacht wird, dass man dieses durch das Trauma verloren gegangene Gefühl, in einer sicheren Welt zu leben, das ist ja bei den Menschen verloren gegangen, dass man, das macht man dann auch in der Therapie, wenn solche Menschen therapeutische Hilfe aufsuchen, dass man dieses Gefühl möglichst wieder ausheilt, dass man wieder zurückkommt zu einem Gefühl, dass man in einer Welt ist, in der man ein Stück weit wieder vertrauen kann, dass Sicherheit da ist.
Und schreibt sich das dann auch neu in die Gene wieder ein? Also das Positive, wird das auch dann weitergegeben?
Das wird erforscht. Das ist noch nicht ganz klar, ob diese epigenetischen Veränderungen dann rückgängig gemacht werden können. Was auf jeden Fall aber gemacht werden kann, ist, unser Gehirn besteht ja aus verschiedenen Modulen, aus verschiedenen Untereinheiten und man kann die Untereinheit stärken im Gehirn, die sagt, gut, ich sehe wieder, jetzt ist wieder meine Empfindlichkeit da, meine Ängstlichkeit meldet sich wieder, aber ich weiß jetzt, dass ich diese Angst eigentlich nicht haben muss. Ne? Man kann also lernen, auch nach einer erlebten Gewalttat mit dieser Wunde umzugehen und die Anteile in der eigenen Psyche zu stärken, die dann sagen, es ist jetzt gut, du brauchst die Angst nicht zu haben. Nicht? Wir können ja in uns selber solche Heilkräfte aktivieren.
Professor Joachim Bauer, Professor für Psychoneuroimmunologie in Freiburg und Autor unter anderem des Buches Das Gedächtnis des Körpers. Vielen Dank. Überleben 75 Jahre nach Auschwitz, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem Ausschnitt aus der Rede von Jorge Semprún, gehalten in Buchenwald an einem Gedenktag, an dem der KZ-Überlebende die Schriftsteller der nächsten Generation aufforderte, sich des Themas anzunehmen.
Die Zeugen verstummen. Die Literatur, die Zeugnis gibt, verschwindet. Der einzige Zweifel, die einzige Frage, auf die wir noch keine Antwort gefunden haben, ist folgende. Wird es eine Literatur der Vernichtungslager geben, die über die Zeugnis- oder Erinnerungsliteratur hinausgeht? Während es also keinen Überlebenden von Buchenwald oder von Dachau oder von Mauthausen mehr geben wird, also aus jenen Konzentrationslagern, die dazu bestimmt waren, die politischen Widerstandskräfte aus ganz Europa, die den Narzissmus bekämpft hatten, zu inhaftieren und zu zerstören, ist es zum anderen gut möglich, sogar wahrscheinlich, dass es Überlebende von Auschwitz oder Birkenau geben wird, den Lagern in Polen, die zur Vernichtung der Juden ganz Europas dienten. Das jüdische Gedächtnis an die Lager wird langlebiger, wird sehr viel dauerhafter sein. Dies aus dem einfachen Grund, weil es deportierte jüdische Kinder gab. Tausende und Zehntausende, während es keine deportierten Kinder aus dem politischen Widerstand gab. Die Erinnerung an die Nazilager, die am längsten überleben wird, ist also die jüdische Erinnerung.
Wird es eine Literatur über die Vernichtungslager geben, die über die Erinnerungsbücher hinausgeht, hat Jorge Semprún 2005 gefragt. Die Frage ist inzwischen beantwortet, ja, es gibt die ersten Romane darüber. Überleben 75 Jahre nach Auschwitz, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Weil wir fragen, wie überlebt man das? Wie lebt man weiter nach dem Grauen? Wie kann man damit umgehen? Kann man das Überleben lernen? Ja, man kann. Der Psychoanalytiker Viktor Frankl, ich habe ihn schon erwähnt, aus Wien, wie Sigmund Freud und Alfred Adler, aber deutlich jünger, hat, wie er es nannte, die dritte Wiener Schule der Psychotherapie entwickelt, eine Therapie zum Umgang mit dem Trauma. Und die Wirksamkeit seiner Methode hat er dann in einem grausamen Selbstversuch testen können müssen. Viktor Frankl überlebte 4 deutsche Konzentrationslager. Hier erzählt er von seinen Begegnungen mit Sigmund Freud vor dem Krieg.
Dann kam von ihm eine Postkarte. Sehr geehrter Frankl, ich habe Ihr Schreiben bekommen. Und was das beigelegte Manuskript anlangt, habe ich es direkt an die Redaktion der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse weitergeleitet.
Viktor E. Frankl erinnert sich an seine Begegnung mit Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Nach der Auseinandersetzung mit den Vertretern und Theorien des psychoanalytischen und des von Alfred Adler initiierten individualpsychologischen Ansatzes entwickelte Frankl die Logotherapie. Dr. Elisabeth Lukas ist Schülerin Frankls gewesen und war lange Jahre Leiterin des Süddeutschen Instituts für Logotherapie in Fürstenfeldbruck.
Logos, dieser griechische Ausdruck Sinn, es ist eine sinnzentrierte Psychotherapie.
In der Logotherapie wird der Mensch nicht als Opfer gesehen, das durch seine Geburt, seine Umwelt und seine Mitmenschen leidet und diesem Leiden hilflos ausgeliefert ist. Es bringt gar nichts, sagen die Logotherapeuten, immer wieder zu fragen:
Warum gerade ich? Warum musste ausgerechnet mir das passieren?
Sie schlagen deshalb vor, sich zu überlegen, was man tun kann, um die belastende Situation umzuwandeln in eine Aufgabe, die das Leben bereichert und dem Ganzen einen Sinn gibt.
Wer sein Schicksal für besiegelt hält, ist außerstande, es zu besiegen.
Unvorstellbare Not und pure Dunkelheit hat der jüdische Arzt und Psychologe Viktor E. Frankl selbst erlebt. Dass er die Jahre in den Konzentrationslagern der Nazis überlebte, verdankt er auch seinem Glauben, dass jede Situation, mag sie noch so schlimm sein, einen Sinn hat. Immer wieder versuchte er, sich nicht vom Leid, das ihn umgab, überschwemmen und von den eigenen Qualen entmutigen zu lassen. So ertrug er auf stundenlangen Märschen Hunger, Kälte und Schmerzen. Die dabei angewandte Methode der Selbstdistanzierung ist ein wichtiger Bestandteil der Logotherapie.
In dieser Qual habe ich einen Trick gebraucht. Und ich habe mir vorgestellt, während des Marsches, dass ich nicht nur das erlebe, was ich jetzt erlebe, sondern dass ich darüber einen Vortrag halte, was ich jetzt erlebe. Meine Damen und Herren und so weiter, in der Psychologie des Konzentrationslagers kann man unterscheiden zwischen der Aufnahmsphase und so weiter und so weiter. Und schildere jetzt, was ich durchmache.
Indem er sich vom eigenen Leiden ablenkte, fand Frankl auch noch die Kraft, anderen zu helfen.
Seine Behauptungen sind sicher durch sein eigenes Leben belegt. Da war er selbst an der Grenze des Erträglichen. Aber er hat sich dennoch auch immer wieder aufgeschwungen, anderen Menschen zu helfen und sie seelisch zu trösten, weil er eben als Seelenarzt diese Verpflichtung gespürt hat.
Gleich nach Ende des Krieges machte sich Frankl daran, niederzuschreiben, was er erlebt und erlitten hatte. Es galt nicht nur, diese Erinnerungen zu verarbeiten, sondern auch den Verlust seiner Familie, seiner Frau und seiner Mutter zu verkraften, die im Konzentrationslager getötet worden waren. Seine Bücher wurden in aller Welt millionenfach gelesen. Sie machten Menschen Mut, ihr eigenes Schicksal zu meistern.
Man muss den Menschen das Menschenmögliche aufzeigen, nicht das Durchschnittliche, sondern das Höchste, das der Mensch erringen kann.
Professor Alfred Lengler am Telefon, Arzt und Psychotherapeut in Wien und Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, also der Therapie, die Viktor Frankl erfunden hat, würde ich gerade sagen. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Auschwitz-Überlebende, dessen Stimme wir am Anfang der Sendung gehört haben, hatte sich in Auschwitz von der ersten Sekunde an zur Aufgabe gemacht, dass er Zeuge sein wollte. Das war er dann später auch beim Auschwitz-Prozess hier in Frankfurt. Er wollte überleben, um Zeugnis abzulegen über das, was er dort gesehen hatte. Also war seine Therapie nach dem Krieg das Erzählen, das Reden über Auschwitz. Ist das ein ähnlicher Ansatz wie der Viktor Frankls, von dem wir gerade gehört haben?
Viktor Frankl war nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager und vor allem, als er nach Hause kam, einige Wochen später, in einem Schock. Er war geradezu depressiv und hätte ohne die Hilfe seiner Freunde es sehr schwer gehabt. Er hatte sehr gute Freunde, mit denen er sprechen konnte. Einer kam und brachte ihm eine Schreibmaschine, was nach dem Krieg ganz schwierig war zu organisieren, und ein paar Papierstücke dazu und sagte: Viktor, schreib das nieder, was du erlebt hast. Und Viktor saß tagelang vor der Schreibmaschine und konnte nicht schreiben. Immer wieder brach er in Tränen aus und immer wieder war er blockiert. Eines Tages begann er, ein paar Zeilen zu schreiben, und dann löste sich wie ein Staudamm in ihm diese Schleusen, die alles zurückgehalten haben. Der Schock, die Lähmung kam zu einem Ende und es begann in ihm geradezu zu sprudeln. Und er konnte gar nicht so schnell schreiben. Und so bat er drei Stenotypistinnen, dass er ihnen das diktieren darf, was er zu schreiben hätte, was er sich von der Seele schreiben möchte, wie er es selbst sagte. Und so hat er binnen 9 Tagen dieses Buch geschrieben, das dann in Millionenauflage erschienen ist, trotz dem Jahr zum Leben sagen. Dieser Erfahrungsbericht, wie er als Mensch unter den Grauen von Konzentration, von Leid, Ungerechtigkeit, Entwürdigung überleben konnte. Dies war kein Plan. Er hat angewärmt durch die Beziehung seiner Freunde schließlich den Pfad zu seiner Seele gefunden und konnte ihr den Raum geben, dass sie sich äußern kann, dass sie aufbegehren kann, dass sie sagen kann, das Ungeheuerliche. Denn wenn wir es in Sprache kleiden können, wenn wir über etwas sprechen können, dann können wir es schon vor uns hinstellen. Wir können uns ein wenig lösen von dem, was wir sagen. Wir betrachten es. Wir sprechen über etwas, stellen uns also damit über das, was wir sagen. Und das ist ein sehr heilsamer Prozess, um sich von einem schweren Leid, auch von Problemen ein Stück weit lösen zu können. Entsprechend dem Konzept der Logotherapie, also Frankls Psychotherapieschule, sich von sich selbst auch etwas distanzieren zu können. Nicht auf sich zu kleben, sondern sich innerlich ein wenig befreien zu können und damit Luft zu bekommen, atmen zu können, auch sich selbst und seinem Leid gegenüber, seinen Problemen gegenüber. Und das hat er damit gemacht.
Das war also letztens aber das Gerät, also sozusagen das therapeutische Gerät war die Schreibmaschine und die Möglichkeit, sich von den Freunden umgeben zu fühlen und aufgefangen zu fühlen. Wie setzt man das in eine Psychotherapie um, die heute wirksam ist bei Traumapatienten zum Beispiel? Gibt es für jeden so einen Schlüssel?
Es gibt für jeden einen Schlüssel, der eine Hilfe darstellen kann. Wie weit man in der Behandlung kommen kann, hängt von der Schwere des Traumas ab, vom Alter, in dem es geschehen ist, von den Ressourcenkräften, der Intelligenz, der zeitlichen Ressource, wie lange man in diese Gespräche gehen kann, von vielen Faktoren. Aber bei jedem Menschen, der traumatisiert ist, der verletzt ist, der erschüttert ist, der im Schock ist, ist es grundsätzlich im Allgemeinen hilfreich, wenn sie Beziehung erleben können. Wenn sie Menschen kennen, haben, die mitfühlen, die mitgehen oder die zumindest mal da sind. Vielleicht ist das Mitfühlen am Anfang fast zu viel, aber die ein Glas Wasser reichen, die auf einen Spaziergang gehen, eine Suppe kochen und so weiter. Das war ihm auch schon im Konzentrationslager eine Hilfe des Überlebens. Zweimal etwa kam Frankl in so eine Apathie und Lähmung, dass er nicht mehr weiterleben wollte während seines Aufenthaltes im Konzentrationslager. Und er verweigerte sogar das Essen. Er konnte nicht mehr essen. Und da kam ein Mitinsasse, ein kräftiger Theaterschauspieler aus München, hat sich neben ihn gesetzt, hat die Suppe, das war ein Topf mit warmem Wasser, in dem eine Erbse schwamm, ihm hingehalten und gesagt, Viktor, das ist jetzt. Und dann hat er ihm die Suppe eingelöffelt. Das hat ihm das Leben gerettet. Er wäre verhungert, er wäre erfroren. Wir brauchen andere Menschen. Und so bildlich zu diesem ganz pragmatischen Vorgehen ist es wichtig, dass wir in der Therapie heute mit traumatisierten Menschen anwesend sind, dabei sind, mitgehen, eine gewisse ein Vertrauen aufbauen, eine Nähe, ein zu verstehen geben, du bist nicht allein und ich gehe mit dir und ich kann mich einfühlen in deine Situation, ein weites Stück, ein gutes Stück, und das stärkt, wenn man nicht allein ist angesichts der Scheußlichkeiten, Ungeheuerlichkeiten und Abgründe dieses Lebens.
Professor Alfred Lenge, Arzt und Psychotherapeut in Wien und Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Vielen Dank. Überleben, 75 Jahre nach Auschwitz, der Tag in HR2 Kultur. Die Erinnerung an die Konzentrationslager, die am längsten überleben wird, ist die jüdische, hat Jorge Semprún in seiner Buchenwalder Rede gesagt. Das liegt schon daran, dass jüdische Kinder den Holocaust überlebt haben und die rein biologisch am längsten das Kriegsende überleben können. Hier unser letztes Zitat aus Jorge Semprúns Rede.
In diesem Sinne fällt eine große Verantwortung auf das jüdische Gedächtnis der Zukunft. Denn es wird zum Bewahrer und Verwalter aller Erfahrungen der Vernichtung werden. Als erstes natürlich der eigenen, jüdischen Erfahrung, dann aber auch all der anderen Erfahrungen, die der Sinti, die vernichtet wurden wie die Juden, weil sie waren, was sie waren, dann die der politischen Gegner des Hitlerregimes, deutsche Kommunisten, Sozial- und Christdemokraten, schließlich die der Widerstandskämpfer aus den antifaschistischen Guerilla-Bewegungen Europas. Eine der wirksamsten Möglichkeiten der Zukunft eines vereinten Europas, besser gesagt des wiedervereinten Europas, einen Weg zu bahnen, besteht darin, unsere Vergangenheit miteinander zu teilen, unser Gedächtnis, unsere bislang getrennten Erinnerungen zu einen. Hoffen wir, dass bei der nächsten Gedenkfeier die Erfahrung des Gulag in unser kollektives europäisches Gedächtnis eingegliedert worden ist.
Ist sie noch nicht, da ist noch was zu tun. Die Erinnerung festhalten, das hat sich auch der Fotograf Martin Schöller zur Aufgabe gemacht. Er ist bekannt für eine sehr nahe Form von Porträtfotografie und er hat sich jetzt mit der Kamera den Überlebenden des Holocausts genähert. Aus Essen, Stefanie Grimme.
75 Porträts von Holocaust-Überlebenden hat der weltweit renommierte Fotograf Martin Schöller im vergangenen Jahr in Jerusalem aufgenommen. Jetzt wird die Ausstellung Survivors – Faces of Life After the Holocaust erstmals gezeigt auf dem UNESCO-Weltkulturerbe Zollverein in Essen. 75 Gesichter von älteren Männern und Frauen, großformatig, hell ausgeleuchtet und alle erzählen deutsche Geschichte, sagt Fotograf Martin Schöller.
Man sieht diese Menschen, denen diese Gräueltaten passiert sind. Für mich war das, als ich die Liste von den ganzen Leuten bekommen habe, die ich alle fotografieren werde. Und da stand dann nur der Name, das Geburtsdatum und mehr oder weniger in welchem Konzentrationslager sie waren. Das war natürlich dann der Moment, wo ich so dunkle Wolken hochkam.
Der Fotograf ist vor allem in den USA extrem bekannt. Er hat schon viele dieser typischen, sehr nahen Porträts gemacht. Von Politikern wie Barack Obama, Donald Trump, von Schauspielern wie Angelina Jolie oder von Rockstars wie Bon Jovi. Aber die 75 Holocaust-Überlebenden seien mit Abstand sein emotionalstes Projekt gewesen.
Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob man Menschen fotografiert, über die man zu Schulzeiten so viel gelernt hat, wo Schuldgefühle eine Rolle spielen, Menschen trifft, die so viel Schreckliches erlebt haben, ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn man jetzt jemanden fotografiert, der in irgendeinem Film mitgespielt hat. Da ist man natürlich weniger emotional verknüpft.
Ausgewählt wurden die Protagonisten mit Hilfe von Yad Vashem, der weltweit bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätte. Allen Protagonisten gemein ist, dass sie jetzt in Israel leben. Die Idee für diese Fotoausstellung hatte Kai Diekmann, früher jahrelanger Chefredakteur der Bild-Zeitung und jetzt Vorsitzender des Freundeskreises von Yad Vashem in Deutschland.
Weil wir uns bemühen müssen, die Erinnerung an die Shoah immer wieder wachzuhalten. Und natürlich sind 75 Jahre Befreiung Auschwitz so ein besonderer Meilenstein. das Land, aus dem die Täter kommen. Wir haben eine ganz besondere Verantwortung für das Gedenken an diese Shoah.
Eine besondere Bedeutung hat auch der Ort der Ausstellung, die Kohlenwäsche auf der Zeche Zollverein. Die rauen, graubraunen Betonwände schreiben Ruhrgebietsgeschichte, die eng mit der Judenverfolgung verknüpft ist, betont Theodor Grütter, Vorstand der Stiftung Zollverein.
Das Ruhrgebiet hat auch eine Tätergeschichte. Das ist eine Waffenschmiede des Deutschen Reiches gewesen. Hier wurden die Waffen produziert und übrigens auch an der Gasproduktion war man im Ruhrgebiet beteiligt für Auschwitz. Und von daher ist es der richtige Ort, wie ich finde.
Bei der Ausstellung soll aber nach Willen der Macher nicht Schuld oder Anklage im Vordergrund stehen, sondern vor allem auch die Stärke des Verzeihenkönnens. Das war eine der wichtigen Botschaften, die dem Fotografenteam von den Überlebenden des Holocausts mitgegeben wurden, betont die Kuratorin der Ausstellung, Anke Degenhardt, die bei den Aufnahmen in Jerusalem dabei war.
Es haben auch viele gesagt, dass sie, wenn sie mit dem Hass leben würden, dann würden sie kein fröhliches Leben leben. Also das Verzeihen war allen sehr wichtig.
Und alle hätten betont, wie wichtig solche Erinnerungsprojekte seien, damit so etwas wie der Holocaust nie wieder passiert.
Aus Essen, Stefanie Grimme. Anita Awosusi, auch eine Ausstellungsmacherin und darüber hinaus Autorin und Musikerin und viele Jahre im Dokumentations- und Kulturzentrum der Sinti und Roma in Heidelberg tätig. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben auch ein Buch über Ihren Vater geschrieben, der im KZ war, Vater Unser, eine Sinti-Familie, erzählt das. So heißt es. Sie sind also Tochter von Überlebenden des Poraimos, des Völkermords an den Sinti und Roma. Wir haben in der Sendung schon darüber gehört, dass die Erfahrungen aus den KZs an die nächste Generation weitergegeben werden, ob die Eltern das wollen oder nicht. Haben Ihre Eltern erzählt?
Zu erzählen wäre sehr, sehr komplex, aber ich versuche das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Tatsächlich, wie es schon in Ihrer Sendung geheißen hat und hier die Überlebende selber erzählt haben, haben die meisten Überlebenden nicht versucht versucht nicht zu erzählen, ihre Kinder nicht zu belasten damit, was sie erlebt haben und wie sie überlebt haben. Bei unseren Eltern war das ähnlich, nur war das bei uns so, dass wir als Kinder, wir wohnten halt in einem Haus, das sehr hellhörig war und das Wohnzimmer war neben dem Kinderzimmer und wenn Besuche da waren, Familienmitglieder bei Festen oder Beerdigungen oder welche Zusammentreffen auch immer und dann wurde erzählt, da konnte man fast alles hören, was da erzählt wurde und da haben wir halt Geschichten gehört. Und da wurde immer erzählt über die Zeit aus dem Lager. Das Wort Lager war immer das Schlüsselwort schlechthin. Und dann haben wir Kinder natürlich ganz stumm und vermeintlich geschlafen und haben dann zugehört, was da erzählt wurde. Das war manchmal grauenvoll.
Sie haben sich dann ja auch aktiv der Aufarbeitung des Völkermordes an den Sinti und Roma gewidmet, auch weil Sie dem gar nicht entkommen konnten vielleicht?
Ja, das auf jeden Fall. Ich möchte sagen, dass eigentlich die Schicksale von den Überlebenden sehr ähnlich sind und doch sind sie sehr individuell, muss man sagen. Ich hatte das Glück, mit vielen Überlebenden zu tun zu haben, weil ich in meiner Arbeit eben auch Überlebende betreut habe, mit ihnen die Gedenktage sozusagen begangen habe in meinem Team in Heidelberg, dass ich als Betreuerin für sie fungieren durfte. Und da haben sich dann natürlich ganz viele Begegnungen für mich ergeben. Und ich konnte bei den Menschen, die erzählten, die ich betreut habe, dann auch in den Zeiten, wo wir eben nicht direkt bei der Gedenkfeier waren, wenn wir dann im Hotel waren, wenn ich sie betreut hatte, sie abholte aus dem Zimmer, wenn wir zusammensaßen beim Essen, die erzählten mir ihre viele Sachen. Und das hatte natürlich alles mit ihrer Vergangenheit zu tun. Und da konnte ich feststellen, dass ganz viele Gemeinsamkeiten da sind bei all denen, die überlebt haben. Sie haben erstmal geschwiegen, haben versucht, ihre eigenen Familien zu schonen, haben sich selber versucht, damit ein Stück weit zu schonen, glaube ich, um eben ihr Trauma nicht sichtbar werden zu lassen. Aber das Trauma war immer da.
Wie haben Sie es denn mit Ihren Kindern gehalten? Das ist ja dann die zweite Generation nach Auschwitz sozusagen. Haben Sie denen erzählt, was Ihre Eltern erlebt haben?
Ja. Ja, bei mir, das ist auch wieder sehr individuell. Ich habe eine Tochter und als sie damals gerade so 10 Jahre alt war, wurde ich in ein Theaterstück eingeladen und das handelte auch um die Verfolgungsgeschichte. Und meine Tochter hat da mitgespielt und da kamen dann auch die Szenen vor im Lager Auschwitz. Und das war so ein Gestern und Heute, also Vergangenheit und Gegenwart. Und meine Tochter, die hat dann natürlich Fragen gestellt und sie wollte doch das ein oder andere wissen. Und somit hatte sie zum ersten Mal die Berührung mit der Verfolgungsgeschichte der Großeltern auch gehabt oder mit der Familie mütterlicherseits. Und da war ich zwangsläufig in der Situation, ihr ein bisschen was zu erzählen, natürlich so sagte, wie man es mit einer 10-Jährigen eben oder wie man es ihr halt zumuten kann.
Nun arbeiten Sie an einem Dokumentarfilm über die Töchter und Enkelinnen der KZ-Überlebenden. Wie ist es mit denen? Ist bei den Protagonistinnen Ihres Films das Trauma der Eltern ebenso gegenwärtig?
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, das ich jetzt gerade so behandle. Chihi Bistament, das ist in unserer Sprache Romanes und heißt Nichts ist vergessen, heißt in diesem Projekt, dass ich mit Enkelinnen, Töchtern, es ist sogar eine Urenkelin mit dabei und eine Überlebende, die als Kind im KZ gewesen ist. Mhm. Und wir haben uns zusammengetroffen mehrfach und haben auch dann eine Exkursion in ein ehemaliges KZ unternommen. Und dort kamen dann Erlebnisse von diesen Frauen zutage, die von ihren Eltern oder Großeltern erzählten. Und so kam ein Austausch zustande. Und es kam auch eine Reflexion zustande. Diese Frauen haben zum ersten Mal bewusst erfahren, was das, was ihre Eltern erlebt haben, wie sie überlebt haben und wie sie später mit ihren Familien umgegangen sind, sich auf ihr ganz individuelles Leben niedergeschlagen hat. Und dann kamen Aha-Effekte bei ihnen auch zum Vorschein. Ach, deshalb haben sich unsere Eltern so oder so verhalten. Ach, deshalb mussten wir immer so vorsichtig sein, wenn wir draußen waren, damit wir ja nicht auffallen und ja alles richtig machen und so weiter und so fort. Es wurden über sehr, sehr große Stränge gesprochen, die die Eltern gegenüber den Kindern angewandt haben. Die Kinder mussten immer besonders sauber sein, besonders still sein, besonders lieb sein, wenn sie draußen irgendwo waren. Und all diese Dinge, das sind Aha-Effekte für diese Frauen, die hier zum ersten Mal in so einer Situation sind, dass sie sich austauschen untereinander. Ja, das heißt, es sind Frauen, die erfahren von anderen, wie individuell die Verfolgungsgeschichte ihr Leben geprägt hat, durch diesen Austausch. Im Projekt, wenn ich das so sagen darf, Chihi Bisterman, das für mich eins meiner wirklich sehr wichtigsten Projekte ist in den 30 Jahren Bürgerrechtsarbeit, die ich ja gemacht habe mit dem Zentrum in Heidelberg. Da arbeite ich mit Romani Pen e.V., das ist ein Verein, ein Archiv, feministisch, rassismuskritisch und empowernd. Hier sind hier Frauen, ja bundesweit, aber auch viele Berliner Frauen, die hier sich eben einsetzen, hier rassismuskritisch, empowernd, vieles machen an Workshops und Tagungen und Seminaren und so weiter. Und die unterstützen mich bei diesem Projekt Chihi Bisterman. Und das ist eine großartige Sache, weil hier wirklich nicht nur Gedenken aufrechterhalten wird, sondern auch für die Zukunft, ja, etwas getan wird, dass es für die Anita, Betroffenen heute besser ausschaut, wie Anita, eben es früher war. Ja, bitte sehr.
Anita Awosusi, ich muss die Sendung beenden. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, bitte schön. Gerne.
Überleben 75 Jahre nach Auschwitz, das war der Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören unter hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Tschüss, sagt Florian Schwinden.